Ich denke, wir haben keine Wahl. Entweder muss man das Land verlassen oder man muss im Land bleiben und bis zum Ende kämpfen. Bis jetzt bin ich bereit zu kämpfen. Der Stichtag ist der 26. Oktober. Ich bin grundsätzlich zu allem bereit.
Das sagt Vano Chikhvadze, der die Open Society Foundation in Georgien leitet. Und mit dem Stichtag 26. Oktober meint er die Parlamentswahl in Georgien, die 10. seit Georgiens Unabhängigkeit 1991. Sie wird als Schicksalswahl bezeichnet. Warum sie das ist und um was es alles geht bei dieser Wahl, darum geht es in dieser Folge der Weltzeit.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan, hallo, und ich bin verbunden mit Thomas Franke, einem ausgewiesenen Osteuropa-Kenner und Autor mehrerer Bücher zum Thema, der sehr häufig in Georgien ist. Ich erreiche ihn auch jetzt dort, konkret in der Hauptstadt Tiflis. Hallo, Herr Franke.
Guten Abend.
Herr Franke, wie haben Sie die Stadt bei Ihrer Ankunft erlebt? Wie ist die Stimmung? Die Wahl wird ja als Schicksalswahl bezeichnet, weil es um die Entscheidung geht, Russland oder EU. Gestern sollen wieder Zehntausende für Europa demonstriert haben.
Das war eine große Masse, die sich da in der Tiflisser Innenstadt versammelt hat. Das waren 90.000 bis 100.000 Teilnehmer wahrscheinlich. Und eventuell die letzte große proeuropäische Demonstration vor der Wahl. Organisiert war das Ganze von einer Koalition von Organisationen der Zivilgesellschaft, den sogenannten NGOs. Auch die Präsidentin hat dort geredet. Die ist ja sehr proeuropäisch, anders als die Regierung. Und man muss immer wissen, in Georgien 80% der Bevölkerung, und das geht durch alle Bevölkerungsgruppen durch eigentlich, nahezu alle Bevölkerungsgruppen durch, wollen in die EU und in die NATO. Und die EU ist ja Georgien auch schon sehr weit entgegengekommen. Das Problem ist nur, dass Georgiens Regierung alles tut, um nicht in die EU zu kommen. Und zum Beispiel die Anforderungen nicht umsetzt, die aus Brüssel kommen, sich beleidigend über westliche Politiker äußert, aber eigentlich auch so ein EU-Bashing betreibt, was eigentlich einem Kandidaten nicht angemessen ist.
Sie sagten, dass jetzt auch gerade diese Regierungspartei Georgischer Traum, die das Land von seiner westlichen Orientierung abbringen will, auch Demokratie, Menschenrechte, Meinungsfreiheit spielen für sie keine Rolle. Das hat sie ja mit ihren jüngsten Gesetzen mehr als deutlich bewiesen. Darauf kommen wir noch zu sprechen, aber bleiben wir zunächst bei den Parteien der Opposition. Wie sind sie aufgestellt? Wir hören hier immer wieder, dass die Opposition es nicht schafft, sich zu einigen und dass sie von der Regierung gleichzeitig schwer unter Druck gesetzt wird.
Also die Opposition hat sich nicht geeinigt und sie ist unter Druck. Und das kann man schon im Wahlkampf hier beobachten. Also es dominiert ganz klar der georgische Traum im Straßenbild. Einfach, weil sie reich ist, diese Partei, und weil sie es kann. Und ich habe eigentlich fast nur Plakate von ihnen gesehen. Und eins ist besonders auffällig, das ist riesengroß teilweise. Da sieht man das komplett zerstörte Mariupol in der Ukraine, was ja von russischen Truppen dem Erdboden gleich gemacht wurde. Und darauf stehen die Nummern, die die Oppositionsparteien auf den Wahlzetteln haben. Und die sind durchgestrichen. Und darunter steht, sag Nein zum Krieg. Also ganz klar die Message, Opposition gleich Zerstörung. Und daneben ist das Bild einer glitzernden Metropole mit Hochhäusern und allem Schickimicki. Und da drunter steht Ja zum Frieden. Kritische TV-Sender, hier gibt es noch so ein paar, haben sich geweigert, solche Werbung mit solchem Kontext zu senden. Aber das macht auch ganz klar, die Regierungspartei steht für eine allgemeine Annäherung an Russland. Die Opposition spricht an der Stelle sogar von Unterwerfung.
Sie haben auch mit einer Oppositionspolitikerin direkt gesprochen.
Ja, Anna Natsvishvili sitzt für die Oppositionspartei Lelo im Parlament. Und denen geht es halt genauso wie allen anderen. Also sie sind eine kleine Partei, aber die Oppositionsparteien haben es nicht geschafft, sich auf eine gemeinsame Liste zu einigen, um diese schwerreiche Partei Georgischer Traum abzulösen. Das liegt im Wesentlichen an der Partei des ehemaligen Reformers Michail Saakashvili, an den sich viele vielleicht noch erinnern werden. Und diese Partei ist so unbeliebt, dass die anderen Oppositionsparteien es als schädigend ansehen, mit ihr auf einer Liste zu stehen. Nun wollte die Partei von Saakaschwili auch nicht zurückziehen, bindet aber 10-15% der Wähler. Und das kann natürlich bei der Menge durchaus entscheidend sein. Die Umgangsformen, die hier zurzeit herrschen, zeigen so ein bisschen, was auf die Georgier zukommt, sollte der georgische Traum an der Macht bleiben. Und Anna Zwischwili hat mir erzählt, was ihr eigentlich passiert ist.
Constantly there is a feeling that that's it, it's the end.
Es herrscht das Gefühl, das war's. Es ist das Ende. Man ist ständig im Überlebensmodus. Ich wurde bedroht. Aber wenn ich von Überlebenskampf spreche, meine ich nicht nur persönliche Drohungen. Auch der Raum für die demokratische Auseinandersetzung wird immer kleiner. Abweichende Meinungen sind nicht mehr willkommen. Wir müssen uns gegen ein unglaubliches Ausmaß an Desinformation und Propaganda wehren. Man lebt in dieser Realität. Seit ein paar Monaten werden wir auch körperlich bedroht. Das ist die Realität, in der wir arbeiten. Wir wurden gewaltsam aus den Anhörungen des Ausschusses herausgezogen. Wir haben verbale Drohungen gehört.
And very derogatory gender-focused speech and attacks from male colleagues.
Sehr oft geschlechtsspezifische Hassreden und sehr abfällige geschlechtsbezogene Äußerungen und Angriffe von männlichen Kollegen.
Soweit Anna Natsulischwili. Herr Franke, inwieweit ist dies keine Einzelmeinung? Heißt, wie groß ist diese physische und auch psychische Gewalt der Regierung gegenüber der Opposition?
Also die ist sehr groß, besonders die Nichtregierungsorganisationen. Die Organisationen, die dafür sorgen, dass die Gesellschaft und die Politik quasi ein Bindeglied haben. Aber auch unabhängige Medien, einzelne Oppositionelle und Bürgerrechtler kriegen das zu spüren. Es laufen seit Monaten Hetzkampagnen gegen sie. Um das mal zu verdeutlichen, die Jugendorganisation der Regierungspartei hat in der Stadt Plakate aufgehängt mit Bildern von ihren Gegnern. So richtig Fotos und darunter steht Vaterlandsverräter. Da sind dann Gesichter von zum Beispiel der Leiterin der Organisation Transparency International abgebildet, die sich um Korruptionsbekämpfung kümmert. Warum ist Korruptionsbekämpfung Vaterlandsverrat?
Ja.
Das ist ziemlich absurd. Aber das sind Hetzkampagnen, die quasi zur Lynchjustiz aufrufen. Bei Oppositionellen werden Autos mit Penissen beschmiert. Es gibt Telefonterror. Es ist nicht schön, was hier läuft. Das ist ein sehr, sehr großer Druck.
Sie erwähnten die Leiterin von Transparency International in Georgien. Das wird zurückgeführt auf dieses Gesetz über die Transparenz zur ausländischen Einflussnahme. Das ist ja ein Gesetz, das vorschreibt, dass sich Nichtregierungsorganisationen, Medien und Individuen registrieren lassen müssen, wenn sie mehr als 20% ihres Geldes aus dem Ausland erhalten. Ich nehme mal an, dass auch diese Vaterlandsverräter dazu, diese Hetzkampagnen, von denen Sie sprechen, darauf zurückzuführen sind. Wie hat sich seit Juni, seitdem das Gesetz in Kraft ist, die Lage denn ganz konkret für betroffene Menschen, für betroffene NGOs verändert? Können die überhaupt noch irgendwie arbeiten?
Ja, die können noch arbeiten, aber es wird halt ganz klar anstrengender und sie werden bedroht. Also die Luft wird dünn und es ist sehr angespannt, die Situation hier.
Sie haben mit dem Leiter der Open Society Foundation in Georgien gesprochen. Das ist eine weltweit agierende Organisation, die offene Gesellschaften und die Zivilgesellschaft fördert. Diese Open Society Foundation wird vom US-amerikanischen Milliardär Soros finanziert. Dieser ist nicht nur für illiberale Regierungen wie die in Ungarn ein rotes Tuch. Was also dieser Leiter in den letzten Monaten durchzustehen hatte, das hören wir jetzt.
Wir arbeiten in einem zunehmend feindseligen Umfeld. Und wenn ich feindselig sage, bedeutet das, dass es im Grunde keine Sicherheit gibt. Und damit meine ich natürlich in erster Linie die physische Sicherheit. Vor ein paar Monaten bekamen wir jede Nacht Anrufe von Unbekannten, die uns beschimpft und unter Druck gesetzt haben, weil wir bei den Kundgebungen gegen das NGO-Gesetz dabei waren. An den Häusern meiner Kollegen waren Plakate und Graffiti angebracht. Dort stand, sie seien Vaterlandsverräter.
So personally I was also harassed at the airport when I arrived from the from US when I was
Ich selbst wurde am Flughafen belästigt, als ich aus den USA ankam. Ich hatte im Kongress den georgischen Traum und das Gesetz über ausländische Agenten kritisiert. All das gehört mittlerweile zu unserem Alltag. Wir leben damit.
It's about the future and the GDs.
Es geht um die Zukunft unseres Landes. Der georgische Traum will mit diesem Gesetz die Zukunft des Landes und die Zukunft unserer Bürger zerstören.
Individuals of our citizens. So this is the most kind of, you know, dramatic factor when we are looking at that law. We're trying to find out the loopholes in the law.
Bisher suchen wir immer noch nach Lücken im Gesetz. Die gibt es, aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass diese Lücken ewig bestehen bleiben. Der georgische Traum wird sie schließen. Ich wurde vom Premierminister persönlich angegriffen.
Several times named me with my name and surname and called me a state traitor.
Er hat mich mehrmals mit Vor- und Nachnamen einen Vaterlandsverräter genannt.
There is not much choice.
Ich denke, wir haben keine Wahl. Entweder muss man das Land verlassen oder man muss im Land bleiben und bis zum Ende kämpfen. Bis jetzt bin ich bereit zu kämpfen. Der Stichtag ist der 26. Oktober.
I'm ready for everything basically.
Ich bin grundsätzlich zu allem bereit.
Entlarvend ist, dass vor allem NGOs, die sich um den Rechtsstaat kümmern, um die unabhängigen Gerichte zum Beispiel oder um Korruptionsbekämpfung im Visier der Mächtigen, um den Oligarchen Bezina Ivanishvili sind. Der hat beste Kontakte zu den Mafianetzwerken um Wladimir Putin und genau darum geht es hier.
Der Wahlkampf ist aber noch in vollem Gange. Wir wissen nicht, wer tatsächlich am Ende gewinnt. Was hören Sie da? Wie wird versucht, die Wähler zu überzeugen, sage ich mal in Anführungsstrichen? Ich kenne das von anderen Ländern wie zum Beispiel Moldau und Armenien, wo versucht wird, über Stimmenkaufmehrheiten zu bekommen. Wie ist das in Georgien?
Naja, auch in Georgien ist Stimmenkauf durchaus möglich. Die Leute sagen das nicht offen, was schon mal positiv ist. Sie haben ein schlechtes Gewissen und wollen dann natürlich auch nicht zitiert werden. Ich habe aber mit einer jungen Frau gesprochen, die bei der vorangegangenen Wahl Angebote bekommen hat.
My father had a health issues.
Mein Vater hatte gesundheitliche Probleme. Politiker der Regierungspartei haben mir gesagt, wenn wir an der Macht bleiben, helfen wir deiner Mutter. Und sie haben noch mehr versprochen. Ich habe ihnen aber nicht geglaubt. Ich habe ihnen gesagt, ich lasse mich nicht kaufen. Ich bin nicht so. Ich habe gesehen, was unsere Regierung tut und wie gefährlich die Leute sind, wenn man nicht tut, was sie wollen. In diesem Moment wurde mir klar, dass meine Regierung nicht gut für mich ist. In diesem
Moment habe ich realisiert, dass meine Regierung nicht gut für mich ist.
Diese Frau, Herr Franke, die in einem kleineren Dorf in Georgien lebt, ist wahrscheinlich eine Ausnahme, dass sie sich dagegen entschieden hat, das Geld zu nehmen oder die Hilfe.
Das will ich so gar nicht sagen. Das ist halt bei Korruption immer so, dass man nicht so genau weiß, wer hat es genommen und wer hat es nicht gewonnen. Denn man redet ja nicht drüber. Das ist ja das Problem an Korruption. Es unterläuft die Gesellschaft nur ganz zerstörerisch. Was diese Frau natürlich auch hat, sie war im Mai dabei, als die Polizei sehr zielgerichtet charismatische und bekannte Oppositionelle aus einer großen Demomenge herausgeholt hat, um sie extrem brutal zusammenzuschlagen. Und das hat diese Frau schon gewundert. Einer dieser zusammengeschlagenen Oppositionellen ist David Katzerava, der war auch schon ein Protagonist in Reportagen im Deutschlandfunk Kultur. Und Katzerava lohnt es sich mal genau anzugucken. Er hat in der Ukraine gekämpft, war bei den Massakern in Butscha und Irpin für die internationalen Brigaden auf der ukrainischen Seite dabei. Und den haben sie so verprügelt, dass er anschließend auf der Intensivstation lag und beinahe das linke Auge verloren hat. Und das ist hier ungefähr die Bedrohungslage für charismatische Oppositionelle.
Herr Franke, ein sehr wichtiges Thema in Georgien sind die zwei Gebiete Abchasien und Südossetien. Sie haben sich als von Georgien unabhängig erklärt und stehen unter sogenanntem russischem Schutz. 2008, beim letzten russischen Einmarsch in Georgien, sind die noch dort lebenden ethnischen Georgier von dort vertrieben worden. Wie sehr beschäftigt dieses Thema die Georgier jetzt?
Na, das ist ein Dauerthema natürlich, denn Abchasien und Südossetien sind 20% des georgischen Territoriums. Ein Fünftel ist von Russland besetzt. Und die Bedrohung durch den großen Nachbarn Russland ist Teil der georgischen DNA. Deshalb fällt diese Warnung vor Krieg und diese Wahlkampagne natürlich auch so auf fruchtbarem Boden. Denn Georgien ist annähernd 200 Jahre von Russland besetzt gewesen. Erst im Zarenreich, später dann in der Sowjetunion. Und dann gab es eine Zeit nach dem Krieg 2008, in der der russische Einfluss hier extrem gering war. Aber mit der Teilmobilmachung im Herbst 2022 sind tausende Russen nach Georgien geflohen. Und keiner weiß, wer das ist. Was man allerdings weiß, ist, dass Russland Spezialkräfte in Ländern positioniert, die mögliche Spannungen weiter anheizen. Und das könnte jetzt ja auch der Fall sein nach den Wahlen am nächsten Samstag.
Für die vertriebenen Georgier wurde unter anderem das Dorf Zerovani aus dem Boden gestampft, unweit von der Hauptstadt Tiflis. Sie sind dort gewesen, Herr Franke, und haben diese Reportage mitgebracht. Die hören wir uns jetzt mal an.
Hier war nur Feld, hier war nichts. Jetzt gibt es Bäume und Beete.
Nanach Karioli geht durch die Straßen von Zerovan.
Es ist jetzt ein richtiges Dorf.
Karioli ist um die 40, trägt die Haare offen. Sie lächelt einladend.
Es gibt eine Schule, einen Kindergarten, eine Musikschule, eine Gemeindeverwaltung, ein Rathaus, eine Bank, einen Supermarkt.
Zerovani ist ein Dorf aus der Retorte. Die Straßen verlaufen im rechten Winkel. Die Häuser stehen in Reihen, haben fast alle ein Stockwerk, ein rotes Dach und einen kleinen Garten mit ein paar Obstbäumen und Sträuchern und Gemüsebeeten zur Selbstversorgung.
Hier ist kein guter Ort, um intensiv Landwirtschaft zu betreiben. Einige Leute, die das wirklich gut können, haben etwas Land in der Nähe der Siedlung gekauft und betreiben dort eine Art Bauernhof. Wir können hier ihre Milch, frischen Käse und solche Sachen kaufen.
Viele Bewohner Zerovanis arbeiten in Fabriken in der Umgebung oder quälen sich durch den Verkehr in die 30 Kilometer entfernte Hauptstadt Tiflis. Zerovani wurde nach dem Krieg 2008 in aller Eile errichtet, um Vertriebenen aus Südossetien eine Bleibe zu geben. Die russischen Besatzungstruppen sind etwa 30 Kilometer entfernt. Russland hat Südossetien offiziell als unabhängigen Staat anerkannt, aber in Wirklichkeit ist das Gebiet komplett von Russland abhängig, wie insgesamt 20% Georgiens. Der Ort, aus dem Nanach Karioli kommt, heißt Achalgori. 2013 war sie das letzte Mal dort in ihrem Haus.
Man braucht dafür eine besondere Genehmigung, besondere Dokumente. Das letzte Mal, als ich dort war, hatte ich einen nicht netten Zwischenfall mit dem russischen Geheimdienst.
Was genau möchte sie nicht sagen? Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen. Russische Soldaten verschieben den Zaun weiter in georgisches Kernland. Mehrfach haben sie Menschen entführt. Den letzten Toten gab es im November 2023. Er wollte mit einem Freund eine Kirche auf der besetzten Seite besuchen und geriet offensichtlich in Streit mit den russischen Soldaten. Auf ihre Nachbarn allerdings lässt Nanach Karioli nichts kommen.
Wenn wir eine Chance haben, uns zu sehen, freuen wir uns wirklich. Aber leider funktioniert die russische Propaganda sehr gut. Nach 16 Jahren haben wir uns entfremdet. Denn sie informieren sich dort vor allem aus dem russischen Fernsehen.
Und das hetzt Menschen gegeneinander auf. Karioli ist vor ihrem Haus angekommen.
Es fühlt sich wie mein Zuhause an, aber im Traum bin ich immer noch in Südossetien.
Die Haustür ist zu.
Meine Mutter, sie schließt immer von innen ab. Ich rufe sie mal an.
Ihre früheren Nachbarn in Südossetien haben mittlerweile die russische Staatsbürgerschaft, erzählt sie, wie die meisten Menschen dort. Ein russischer Pass erleichtert ihren Alltag. Sie können Arbeit suchen, reisen. Junge Leute können damit in Russland studieren, laufen aber Gefahr, von der russischen Armee eingezogen und in den Krieg in die Ukraine geschickt zu werden. Karioli möchte, dass Georgien sich besser vor der Bedrohung durch Russland schützt. Ihr Sohn ist wach geworden, schaut schläfrig auf die fremden Menschen im Haus. Die Großmutter nimmt ihn auf den Arm. Kariuli geht hinter das Haus. Dort wachsen Himbeeren und Wein.
My husband is making wine.
Mein Mann macht Wein. Wir wollen ihn abfüllen und verkaufen.
Actually, we decided to put it in the bottle. Actually.
Sie holt Gläser.
Wir haben diesen Wein 080808 genannt.
Nach dem Datum des Einmarsches russischer Truppen in Georgien am 8. August 2008 und ihrer Vertreibung.
And it's kind of symbol of our hope that we can, the life is still going. So.
Wein ist ein georgisches Kulturgut und gleichzeitig ist er eine Art Hoffnung, ein Symbol, dass das Leben weitergeht.
Sie hat mir gesagt, dass sie nicht den georgischen Traum wählen wird. Wichtig ist hier der Wein. Die georgische Kultur, ihre Sprache und ihre Schrift sind sehr alt. Und es gibt sogar Hinweise darauf, dass in Georgien der Wein erfunden wurde. Und Russland halt hat lange versucht, die georgische Identität auch zu unterdrücken, was auch während der Sowjetunion immer wieder zu Spannungen geführt hat.
Aber diese Frau hat tatsächlich noch Hoffnung, ja?
Naja, der georgische Traum verspricht den Flüchtlingen, dass sie mit ihren Kreml-Kontakten die besetzten Regionen zurückbekommen könnten und dass die Leute dann auch zurückkehren können. Aber sie glaubt das nicht.
Wie frei waren Sie eigentlich, Herr Franke, bei Ihrer Arbeit, zum Beispiel bei den Interviews mit dem Leiter der Open Society Foundation oder mit der Oppositionspolitikerin? Wir hören hier in diesem Interview mit Ihnen gerade so viel von physischer und psychischer Gewalt gegenüber Andersdenkenden. Gilt das auch für westliche Journalisten? Und haben vielleicht manche Ihre Interviewanfragen abgesagt aus Angst?
Also die Interviews konnten wir ganz frei führen. Das ist kein Problem. Das ist hier noch kein Überwachungsstaat. Das kann es noch werden. Was sich verändert hat, ist, dass wenn man Interviews anfragt, man die Leute nicht mehr einfach anrufen kann. Denn wenn die eine unbekannte Nummer im Display sehen, gehen die da nicht mehr ran. Eben weil sie halt über Monate nachts Drohanrufe bekommen haben und Belästigungen. Insofern muss man die Leute anders kontaktieren. Die sichern sich ab. Mhm. Und da gehören fremde Leute einfach nicht dazu.
Herr Franke, wie sehr spielt, Sie haben ihn schon ein paar Mal erwähnt, Russlands Krieg gegen die Ukraine bei dieser Gemengelage? Inwieweit spielt das eine Rolle?
Na, Russlands Krieg gegen die Ukraine ist das Top-Wahlargument der regierenden Partei. Und es ist die Angst vor einem weiteren Krieg. Georgien hatte in den 90ern Bürgerkriege, viel Korruption, viel postsowjetische Mafia, viel Gewalt, auch in der Gesellschaft, auf den Straßen. Und dann kam 2003 ein demokratischer Umbruch, der von Kreml-Seite aus 2008 mit einem weiteren Krieg bestraft wurde, in dem dann die Panzer auch kurz vor der Hauptstadt Tiflis gestoppt haben und gezeigt haben, wir können, wenn wir wollen. Und der georgische Traum setzt auch die Sanktionen nicht um, die die EU auf den Weg gebracht hat und hilft damit, Russland diesen Krieg zu führen. Also der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, ist hier das Top-Thema. In Tiflis sind ganze Straßen in den ukrainischen Farben blau-gelb angemalt und mit Graffitis überzogen. Und es geht immer um die Frage, Russland oder Freiheit.
Die Gesellschaft ist gespalten und es könnte ein hauchdünner Gewinn sein auf beiden Seiten. Wie groß, Herr Franke, ist die Gefahr, dass es dann zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt?
Naja, sollte der georgische Traum die Wahl verlieren, ist die Frage, gehen Sie freiwillig? Dann kommt es auf die Polizei an. Also macht die Polizei dann den Job der Regierungspartei oder stellt sie sich, oder Teile der Polizei, oder stellt sie sich auf die Seite der protestierenden Bevölkerung? Sollte der georgische Traum die jetzige Regierungspartei gewinnen oder sonst wie an der Macht bleiben, sieht es auch recht düster aus. Denn die haben angekündigt, die Opposition weiter zu kriminalisieren und haben damit ja nun auch schon angefangen. Also es sind düstere Aussichten für dieses kleine Land im Südkaukasus.
Soweit Osteuropa-Experte und Georgien-Kenner Thomas Franke über die Parlamentswahl in Georgien am kommenden Samstag, die Hintergründe und darüber, was der Wahlausgang für die Menschen in Georgien bedeuten könnte. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Franke.
Vielen Dank Ihnen.
In der nächsten Folge geht es um die Slowakei, ein Jahr nachdem der Linkspopulist Fico die Regierung übernommen hat. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.